Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Das Machtwort des Ayatollah. In Iran ruft der mächtigste Mann zu Ruhe und Versöhnung auf und zur Respektierung des Wahlergebnisses. CO2x3. Die Abgabe auf fossilen Brennstoffen wird aufs kommende Jahr verdreifacht, unter anderem zugunsten von klimafreundlichen Gebäudesanierungen. Spezialitäten für Irland. Die EU tut viel, um doch noch ein irisches Ja zum Vertrag von Lissabon zu bekommen. Machtkampf in der Formel 1. Die finanzkräftigen Teams wollen eine eigene Rennserie organisieren. Und der Finanzplatz Schweiz wird wieder blühen und wachsen, wenn... Der Bankier Hans-Peter Portmann hat im Auftrag der FDP Zukunftspläne für die Branche entwickelt. Er ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Simon Loy.
In Iran hat der oberste Führer Ayatollah Khamenei in seinem Freitagsgebet gesagt, die Präsidentenwahl sei korrekt verlaufen. Es ist der erste öffentliche Auftritt Khameneis seit Beginn der Massenproteste nach der Präsidentenwahl. Khamenei sagte, der Wahlmechanismus erlaube keinen Betrug und bei der Präsidentenwahl habe es einen klaren Sieger gegeben, nämlich Mahmoud Ahmadinejad. Aber es sei auch richtig, die Vorwürfe zu überprüfen. An die Adresse von Wahlverlierer Mousavi sagte Khamenei, politische Entscheidungen fielen an der Urne und nicht auf der Straße. Er forderte die Opposition auf, die Massenproteste zu beenden. Heizen mit Öl wird nächstes Jahr teurer. Die CO2-Abgabe auf Heizöl steigt von heute 3 auf 9 Rappen pro Liter Heizöl. Das hat das Bundesamt für Umwelt bekannt gegeben. Die Erhöhung sei nötig, weil der Ausstoß des Gases CO2 zwischen 2007 und 2008 nicht wie vorgegeben gesunken sei. Mit der Erhöhung der CO2-Abgabe stehen in Zukunft jährlich bis zu 200 Millionen Franken mehr zur Verfügung, um Gebäude klimafreundlich zu sanieren. Die knapp 600.000 Angestellten, die einem größeren Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sind, bekommen dieses Jahr durchschnittlich 2,6% mehr Lohn. Der beste Lohnabschluss seit 5 Jahren sei auf die noch gute Wirtschaftslage im letzten Jahr zurückzuführen, meldet das Bundesamt für Statistik. Von den 2,6% mehr Lohn wurden 1,9% generell und 0,7% individuell zugesichert. Auch die Mindestlöhne wurden angehoben. Sie stiegen um durchschnittlich 3,2%, was der stärksten Zunahme seit 16 Jahren entspricht. Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten über Garantien für Irland, damit das Land dem EU-Reformvertrag doch noch zustimmt. Nach Angaben von Diplomaten hat man sich bereits geeinigt. So erhält Irland eine Art Vetorecht in der Steuerpolitik. In Militärfragen kann das Land neutral bleiben und es erhält die Garantie, dass das Abtreibungsverbot bestehen bleibt. Die Iren sollen im Herbst ein zweites Mal über den EU-Reformvertrag von Lissabon abstimmen. Erst wenn sie Ja sagen, kann der Vertrag in Irland und einigen anderen Ländern in Kraft treten. Nach dem Absturz eines Air France Airbus über dem Atlantik vor knapp 3 Wochen will die Fluggesellschaft erste Entschädigungen zahlen. Air France bezahle pro Absturzopfer umgerechnet etwa 30.000 Franken. Beim Absturz kamen alle 228 Menschen ums Leben. Die Zahlungen an die Opferfamilien seien eine Geste des Mitgefühls, sagte der Konzernchef im Radio. Sie bedeuteten aber nicht, dass Air France die Verantwortung für den Absturz übernehme. Bis heute ist die Unglücksursache ungeklärt. Dem Autorennsport droht eine Spaltung. 8 der 10 aktuellen Formel-1-Teams haben in der Nacht mitgeteilt, sie beginnen mit den Vorbereitungen für eine eigene Rennserie. Darunter sind Ferrari, BMW Sauber und McLaren Mercedes. Hintergrund ist der Streit mit dem Automobilweltverband FIA über das Reglement für die nächste Saison, insbesondere die umstrittene Budgetobergrenze. In die Vorbereitungen für eine Konkurrenzserie zur Formel 1 sind einzig die Teams von Williams und Force India nicht einbezogen. Der deutsche Sportwagenhersteller Porsche hat in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres einen Rückgang bei Umsatz und Verkauf verzeichnet. Der Umsatz nahm ohne die VW-Beteiligung um 15% ab auf 4,6 Milliarden Euro. Der Autoverkauf ging um mehr als 27% zurück. Porsche ist wegen der VW-Übernahme mit 9 Milliarden Euro verschuldet und braucht zusätzliches Geld. Ein Gerichtsentscheid zugunsten von Hausbesitzern in der Nähe des Flughafens Zürich kommt nochmals aufs Tapet. Ende Mai hatte das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Flughafenbetreiberin Unique neu auch Eigentümer wegen des Fluglärms entschädigen muss, deren Häuser vor dem 23. Mai 2000 gebaut wurden. Unique will das Urteil nun aber nicht akzeptieren und zieht es ans Bundesgericht weiter. Im Appenzellerland und in Ausserschweiz haben in der Nacht Gewitter Schäden angerichtet. Die Polizei meldete überschwemmte Straßen und Schienen sowie Keller, die mit Wasser gefüllt sind.
In Iran hat nun also der mächtigste Mann im Land das Wort ergriffen. Wir berichten, was Ayatollah Khamenei seinem Volk zu sagen hatte und der ganzen Welt. Und weitere Stichworte: CO2-Abgabe mal 3, Gründe für einen kräftigen Aufschlag und die Erwartungen. Großbanken portionieren. Die Risiken des Staats würden kleiner, die Chancen der Banken wohl auch. Gouchepin-Nachfolge. In der Romandie prägt der Kantönligeist die Kandidatensuche. Irland und die EU. Die Krise hat die Iren wieder pro-europäisch gestimmt. Formel 1 und 1A. Der sündhaft teuren Autorennklasse droht die Spaltung. Und Stoff fürs Tagesgespräch sind Ideen und Strategien für den Finanzplatz Schweiz. Der Bankier Hans-Peter Portmann hat für die Freisinnige Partei Vorschläge erarbeitet und erläutert sie um 13 Uhr. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.428 Punkten plus 1,0%. Der Euro wird zu 1.51.13 gehandelt und der Dollar zu 1.08.53. Zum Wetter. Im Norden ist es meist bewölkt und zeitweise regnet es kräftig. Stellenweise sind auch Gewitter dabei. Am Abend gibt es aus Nordwesten Aufhellungen. Die Höchstwerte liegen bei 21, im Westen bei 24 Grad. Im Wallis und auf der Alpensüdseite gibt es sonnige Abschnitte. Gegen Abend werden die Schauer und Gewitter häufiger. Im Tessin wird es bis 26 Grad warm. Am Wochenende geht es im Norden mit einem Gemisch aus sonnigen Abschnitten, dicken Wolken und einigen Schauern weiter. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad. Im Süden scheint zeitweise die Sonne, vor allem am Samstag gibt es aber auch Schauer und Gewitter. Mit kräftigem Nordföhn gibt es 26 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse. Stockender Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal. Und in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Neufeld und der Verzweigung Wankdorf. Stau wegen einer Baustelle.
Der Auftritt beim Freitagsgebet, die Rede, das Machtwort von Ali Khamenei, des mächtigsten Mannes im Iran, ist mit Spannung erwartet worden, in der ganzen Welt, bestimmt aber besonders in Iran selber. Ulrich Tiltner hat diesen Auftritt in Teheran gesehen, gehört, miterlebt. Wie lässt sich der Auftritt die Szenerie schildern?
Ja, es hat einen großen Aufmarsch im Vorfeld gegeben. Mit Bussen wurden die Anhänger des religiösen Führers herangebracht und dann gab es eine religiöse Predigt, in der er zur Ruhe gemahnt hat. Er hat gesagt, das ist die Art, in der wir Auseinandersetzungen führen müssen. Das war sogar schon vor dem Islam so. Im zweiten Teil der Predigt ist er seit einer Stunde auf die Wahlen eingegangen und man muss zwischen den Zeilen lesen. Es ist herauszuhören, dass er die Menschen auffordert, nicht mehr zu demonstrieren. Er hat gesagt, es gibt keinen Wahlbetrug, aber gleichzeitig hat er auch gesagt, 11 Millionen Stimmen kann man nicht manipulieren. Im Grunde ist das eine Bestätigung des Ergebnisses, wenn auch sehr, sehr indirekt. Denn er hat gesagt, das ginge alles seinen legalen Weg und der Wächterrat würde dann entscheiden, was wirklich Sache wäre. Aber so wie sich das Ganze anhört, wird es keine gravierenden Änderungen mehr geben.
Kann man schon beurteilen, welche Wirkung Khamenei erzielt hat? Ist seine Botschaft angekommen beim Publikum, bei den Zuhörenden?
bei seiner Audienz in der Universität von Teheran mit Sicherheit. Aber ob insgesamt die Bevölkerung der 14-Millionen-Stadt diese Botschaft akzeptiert, das gilt es abzuwarten. Denn morgen wird der Wächterrat mit den Kandidaten zusammentreffen und das wird eine ganz, ganz entscheidende Phase sein. Wenn man sich dort einigen kann, wenn es dort gelingt, einen Kompromiss zu finden, dann wäre der Ausweg aus der Krise möglich. Wenn es dort wieder die beiden Positionen gibt, die gegeneinander prallen, dann wird es ganz, ganz kompliziert.
Und Ulrich Tillner, was bekam die Welt zu hören? Der Mann war sich doch klar bewusst, dass er heute ein riesiges internationales Publikum hat.
Khamenei hat gesagt, die Islamische Republik ist in ihren Grundfesten extrem stabil. 80% der Leute haben gewählt. All das sei ein Zeichen dafür, dass es keine Wahl und keine Auseinandersetzung gäbe, die den Rahmen der Islamischen Republik verlassen würde. Das war seine Botschaft nach außen. Und dann hat er gesagt, ich habe schon früher gewarnt, man wird von außen sagen, das ist Wahlbetrug, aber das stimmt so nicht, hier wird nicht betrogen. Jeder kann sich darauf verlassen, dass die Stimmen richtig ausgezählt werden. Aber es war eine sehr, sehr ausgewogene Rede nach innen. Und er hat meiner Einschätzung nach innenpolitisch ganz klar zugunsten des Präsidenten entschieden, auch wenn er den mehrfach kritisiert hat.
Ulrich Tillner in Teheran. Die Proteste gegen die Wahlergebnisse halten an, nicht nur in Iran selber, auch im Ausland. Besonders engagiert in den USA. Dort leben über eine halbe Million Iran-Amerikaner, vor allem in Kalifornien. Die iranische Exilgemeinde in den USA ist eine gut ausgebildete, überdurchschnittlich wohlhabende Immigrantengruppe und deshalb einflussreich. Das ist wichtig, weil das Verhältnis zwischen den USA und Iran traditionell stark belastet ist. Jetzt hoffen viele Exil-Iraner, dass Bewegung in die Politik im alten Heimatland kommt. Max Ackermann.
Seit Montag schon demonstrieren in San Francisco jeden Tag Hunderte von Menschen gegen das Regime im Iran. Treibende Kraft sind iranische Studentinnen und Studenten.
We have been here since Monday. There were a couple of students. They have slept here every night and just to show our support and just the people inside Iran know that they are not alone and we are with them and we are supporting them.
Unterstützung weltweit, das bräuchten jetzt die Menschen im Iran, die um den Wahlsieg betrogen worden seien, sagt diese Studentin, die ihren Namen nicht im Radio hören will. Im Iran selber kontrolliere das Regime die modernen Informationskanäle.
The websites, the cell phones, the Facebook, all of them are under control and they cannot send their voice out.
Das sei nur teilweise der Fall, sagt dagegen Ali Reza Morivati, der Besitzer von Radio Sedaye Iran. Radio Freies Iran ist eine von über einem Dutzend persischen Radio- und Fernsehstationen im Großraum Los Angeles, die dank Satelliten- und Internetverbindungen auch von den Menschen im Iran selber stark beachtet werden.
They mess up with some of the television station. But we are on Telestar 12 and
das Regime störe zwar vor allem die Fernsehstationen, aber Radionachrichten aus dem Ausland könnten gehört werden. Und Iran sei eine Nation voller junger, wiffer Leute, die wüssten, wie man sich Informationen beschaffen könne.
Die Menschen sind sehr gut, wisst ihr, besonders diese Kinder, die meisten sind educated.
Ein Loblied auf die Jungen vom Chef eines Radiosenders, der vor allem von Anhängern des vor 30 Jahren gestürzten Schahs gehört wird. Ali Reza Morivati wünschte sich denn auch, dass die Regierung Obama viel deutlicher gegen die Islamisten im Iran Stellung bezöge.
They are only saying we are watching. So that watching it doesn't mean anything, I think.
Diese Ansicht teilen allerdings nicht mehr viele Mitglieder der 600.000 bis 800.000 Menschen starken Exil-Iraner-Gemeinde in den USA. Auch die meist jungen Leute an der Demonstration in San Francisco halten Präsident Obamas vorsichtige Reaktion auf die Ereignisse nach den Wahlen im Iran für genau die richtige Position. Allzu heftige Einmischung von außen wäre kontraproduktiv, findet etwa Arsu Fakuri.
Right now, no one is really objecting. We trust that he is going to do the right thing.
Das Letzte, was die Menschen im Iran bräuchten, seien markige Sprüche von ausländischen Politikern oder gar kriegerische Handlungen, sagt die 40-jährige IT-Technologin aus Berkeley. Jetzt sei vor allem Solidarität gefragt. Das helfe der Demokratiebewegung und könne viel bewirken.
I'm really angry at the same time, hopeful for a change.
Sie jedenfalls sei zwar wütend, aber auch voller Hoffnung, dass sich im Iran etwas Entscheidendes bewege.
Das war ein Bericht von Max Ackermann aus San Francisco. Wer mit Öl heizt, muss schon bald mehr dafür bezahlen. Der Bundesrat erhöht auf nächstes Jahr die CO2-Abgabe auf Brennstoffen. Dies, weil in der Schweiz der Ausstoß des klimaschädlichen CO2-Gases in den Jahren 2007 und 2008 nicht zurückgegangen ist. Dominik Meyer.
Die Heizungen in der Schweiz haben im letzten Jahr zu viel vom schädlichen CO2 in die Luft abgegeben. Das Parlament hat vor 2 Jahren Obergrenzen definiert und die seien überschritten worden, sagt Paul Villiger vom Bundesamt für Umwelt.
Die Klimabilanz im 2008 ist zu schlecht. Sie zeigt, dass wir eine zusätzliche Erhöhung der CO2-Abgabe brauchen, um die Ziele zu erreichen.
Und das geschieht automatisch, weil es so im Gesetz steht. Die CO2-Abgabe auf Heizöl verdreifacht sich auf den 1. Januar. Für eine Tankfüllung von 3000 Litern Heizöl zum Beispiel werden dann 270 Franken fällig, statt wie bisher 90 Franken. Selbst wenn sich die Klimabilanz bessern würde, die CO2-Emissionen also zurückgingen, selbst dann werde der höhere Abgabesatz bleiben, sagt Paul Villiger vom Bundesamt für Umwelt.
Das ist ja eine Maßnahme, die ja permanent wirken muss. Wenn wir sie wieder aufheben, dann gehen ja die Emissionen wieder hoch.
Höhere Abgaben fürs Heizöl, ausgerechnet in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, das dürfte die Hausbesitzer ärgern. Manche aber dürfen sich freuen. Ein Drittel des Geldes aus der CO2-Abgabe fließt ab nächsten Jahr nämlich zu ihnen zurück, als Fördergelder fürs Energiesparen, als Beiträge an eine neue Hausisolierung zum Beispiel oder an die Umstellung von Heizöl auf eine Wärmepumpe. Rund 200 Millionen Franken pro Jahr dürften zur Verfügung stehen. Weiterhin keine CO2-Abgaben zahlen übrigens die Autofahrer. Der Bundesrat erwägt zwar für später eine Abgabe auch auf Benzin und Diesel, im Moment aber scheint dies politisch chancenlos.
So leicht soll es nicht wieder passieren, dass übermütige Banker die Weltwirtschaft in die Krise reiten. Die USA und die EU haben gerade vorgestellt, wie sie die Kontrolle über die Finanzmärkte verschärfen wollen, und auch in der Schweiz wird über Maßnahmen diskutiert. Die Schweizerische Nationalbank verlangt unter anderem, dass Banken nicht mehr so groß werden dürfen, dass der Staat sie im Krisenfall retten muss. Sind solche Vorstellungen der Nationalbank realisierbar? Wirtschaftsredaktorin Susan Giger.
Zwar mussten auch andere Länder ihren Banken unter die Arme greifen, aber so stark unter Druck wie die Schweizer Regierung war keine andere. Das betonte auch der Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank SNB, Philipp Hildebrand.
Das Problem existiert genauso in den USA, genauso in England, aber es ist bei uns grösser als irgendwo sonst, weil im Vergleich zu unserer Wirtschaft einfach die Banken viel, viel grösser sind, als das in den USA oder in England der Fall ist.
Deshalb ist die Schweiz auch stärker unter Druck als andere Länder, das Problem von zu grossen Banken zu lösen. Die Schweizerische Nationalbank schlägt neu nicht nur Regeln für die Eigenkapitalpolster und die Liquidität vor, wie es andere tun, sie geht weiter. Volkswirtschaftlich wichtige Teile, zum Beispiel das Kreditgeschäft für die vielen Klein- und Mittelbetriebe in der Schweiz oder die Lohnzahlungen, sollen getrennt geführt werden, um diese Bereiche im Krisenfall retten zu können. Ein Eingriff in die Organisation einer Bank, der vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Für den ehemaligen Ökonomieprofessor und Nationalbank-Vize Niklaus Blattner macht der zwar harte Regulierungsvorschlag dennoch Sinn.
Auch wenn wir noch so viel verbessern, wird es immer noch Krisen geben, die große Banken in Mitleidenschaft ziehen würden. Und dann stellt sich die Frage, kann man dann noch etwas machen, um das Unglück zu begrenzen?
Und der Vorschlag der Nationalbank setze hier an. Optimal wäre eine internationale Lösung, nämlich ein internationales Konkursrecht. Da dies aber noch in weiter Ferne sei und die Staaten noch zu sehr nur an sich dächten, müsse die Schweiz nun strenger sein. Denn auch die Zeit dränge.
Viele, gerade auch Bankiers, international, möchten eigentlich am liebsten, dass wir alle vergessen, was wir eben erlebt haben mit der Bankenkrise. Im Sinne von, es war eigentlich nur ein böser Traum.
Und was man jetzt nicht tue, werde bei schönem Wetter wieder vergessen. Niklaus Blattner versteht, dass sich die Banken gegen Regulierungen wehren, gerade wenn diese international nicht so streng seien. Allerdings müsse die Bank auch akzeptieren, dass nicht nur Kunden, sondern auch öffentliche Interessen berücksichtigt werden müssten. Und er glaubt daran, dass die Schweizer Banken auch unter diesen Umständen eine Chance auf dem Markt haben.
Es gibt sehr viele Gründe, davon auszugehen, dass man mit schlankeren Organisationsstrukturen im Finanzmarkt und in der Schweiz auf dem Finanzmarkt in Zukunft die besseren Geschäfte tätigen wird.
Ob und wie schnell die strengen Vorschläge der Nationalbank umgesetzt werden, das hängt nun auch von der Politik ab. Denn es bräuchte auch gesetzliche Anpassungen. Oder mit den Worten von Niklaus Blattner.
Überall in der Bankenregulierung braucht es die Politik.
Das sogenannte Kandidatenkarussell für die Nachfolge von Bundesrat Gouchepin dreht fröhlich. Platz nehmen dürften nur Politiker aus der welschen oder der italienischen Schweiz, sagt die FDP. Die Tessiner FDP hat gestern schon mal Fulvio Pelli zu ihrem Favoriten erklärt. Von den welschen FDP-Leuten sehen aber viele lieber einen Roman. Patrick Mühlhauser zur Stimmung in Westschweizer FDP-Kreisen.
Delegiertenversammlung der FDP Genf gestern Abend nahe der französischen Grenze. Die Luft im Saal ist schwül. Anwesend ist auch die mögliche Spitzenkandidatin aus Genf. Doch kann die liberale Nationalrätin Martine Brunschwig-Graf auch die Genfer FDP vertreten?
Das müssen Sie FDP-Leute fragen, nicht mir. Aber das ist nicht das Problem. Ich bin auch Vizepräsidentin der Fraktion und es gibt FDP und Liberalen zusammen und wir arbeiten zusammen und rum.
Das Problem, auf Bundesebene haben FDP und Liberale fusioniert, in Genf hingegen gehen sie immer noch getrennte Wege. Bei der FDP-Parteibasis löst die Frage nach einer Kandidatur Brunschwig-Graf Unbehagen aus. Der Graben zwischen den beiden Parteien ist spürbar. So ganz offen will das bei der Parteibasis niemand zugeben. Man hoffe auf eine FDP-Kandidatur, sagt Parteimitglied Nadine Bene diplomatisch.
Alors on espère toujours que la candidature soit radicale, mais si elle ne peut l'être, je pense qu'on défendra Brunschwig-Graf qui est allié à notre groupe.
Falls nicht, würde man wohl oder übel auch Martine Brunschwig-Graf unterstützen. Einer könnte allen Romans in der Sonne stehen, Fulvio Pelli, Parteipräsident der FDP Schweiz. Gestern forderte das Tessiner Parteipräsidium Pelli in einer Resolution auf, Kandidat zu sein, obwohl er dies bisher immer ablehnte. Während das Tessin wie ein Mann hinter Pelli steht, spaltet er die Meinung in der Romandie. Es brauche mutigere Leute als Pelli im Bundesrat, meint etwa ein Genfer FDP-Parteigenosse.
Pelli n'a pas toujours été très courageux dans la direction du parti et je pense que les gens au Conseil fédéral devraient être plus courageux que lui ne l'a été jusqu'à aujourd'hui.
Hauptsache ein FDP-Mann aus der lateinischen Schweiz, findet ein anderer.
Je pense que Monsieur Pelli serait vraiment l'homme de la situation.
Pelli sei für ihn der Mann der Stunde. Auch in anderen Westschweizer Kantonen stellt man sich die Frage, würde man Pelli unterstützen oder stellt man einen eigenen Kandidaten? Nicht alle zeigen sich solidarisch mit dem Tessin. Der Neuenburger Parteivorstand hat gestern beschlossen, FDP-Ständerat Didier Burkhalter zu portieren. Dieser wird sich Anfang Juli entscheiden. Begehrlichkeiten kommen auch aus dem größten Westschweizer Kanton, der Waadt. Der Druck der Parteibasis sei da, man wolle einen Waadtländer Bundesrat, sagt Parteipräsidentin Christelle Luisier.
Je ressens effectivement dans le cadre de la base militante du Parti radical qu'il y aurait un souhait de candidature de la part d'un radical vaudois effectivement.
Wunschkandidat wäre Pascal Brulis, der Waadtländer Finanzminister. Noch ist das Rennen völlig offen für den Sitz im Bundesrat. Die Zeitung Le Matin präsentiert heute auf einer Doppelseite 16 mögliche Anwärterinnen und Anwärter aus der lateinischen Schweiz. Eine Übersicht zu wahren ist schwierig. Und so titelt die Zeitung ironisch, man sei mit dem Latein am Ende.
Ein Jahr ist es her, da lehnte Irland in einer Volksabstimmung den EU-Vertrag von Lissabon ab. Seither ist der Reformprozess in der EU blockiert. Erst wenn das irische Volk in einer neuerlichen Abstimmung Ja sagt, kann der Reformvertrag in Kraft treten. An ihrem Gipfeltreffen in Brüssel haben die EU-Staats- und Regierungschefs nun einige Zusagen gemacht, um den Iren ein Ja im zweiten Anlauf schmackhaft zu machen. Martin Aliot.
Seit ihrer Abstimmungsniederlage im EU-Referendum vor einem Jahr steht die irische Regierung vor einem Dilemma. Wie kann sie ihren Stimmbürgern weismachen, es werde in einem zweiten Referendum eine neue Frage gestellt, wenn sich die 26 europäischen Partner eisern weigern, auch nur ein Komma am Lissabonner Vertragswerk zu ändern? Dieser innere Widerspruch führt heute in Brüssel zu akrobatischen Verrenkungen. Seriöse Umfragen und Sondierungen unter den damaligen Gegnern der Vorlage haben eine Reihe von Motiven beleuchtet, warum so viele Bürger Nein stimmten. Ein kritischer Punkt wurde schon im letzten Dezember ausgeräumt. Jedes EU-Land darf seinen eigenen Kommissar behalten, allerdings nur, wenn Lissabon ratifiziert wird. Bei einigen anderen Bedenken handelte es sich klar um Missverständnisse und die sollen jetzt feierlich ausgeräumt werden. Daher kommt es, dass die bereits formulierten Garantien der EU allesamt negativ formuliert sind. Sie unterstreichen, was nicht im Vertrag steht, was stark an Alice im Wunderland erinnert. So stimmt es nicht, dass die EU die Militärpflicht in Irland einführen will. Ebenso wenig darf sie die irische Körperschaftssteuer von 12,5% antasten, noch will sie die Iren dazu zwingen, die Abtreibung zu legalisieren. Diese Beschwichtigungen sind letztlich unumstritten. Gestritten wird um ihre Rechtsform. Die EU bietet einen internationalen Vertrag an. Die irische Regierung will, dass diese Zusicherungen dereinst Bestandteil der europäischen Verträge werden, dass sie also in ein Protokoll verwandelt werden. Das Widersinnige an den gegenwärtigen Haarspaltereien ist folgendes. Die Garantien sind politisch gar nicht mehr so wichtig, seit Irland in die tiefste Rezession der Eurozone gerutscht ist. Der einstige Übermut ist der Demut gewichen, denn die Iren wissen, dass sie nur dank der EU und dem Euro dem Schicksal Islands entgangen sind. Deshalb verkünden Meinungsumfragen seit Monaten, dass Lissabon beim nächsten Mal ratifiziert wird. Daran wird sich auch kaum viel ändern, denn die beiden einzigen Organisationen, die vor einem Jahr die Ablehnung propagierten und finanzierten, sind entweder, wie der Unternehmer Declan Ganley, von der Bildfläche verschwunden oder, wie die Sinn Féin-Partei nach einer blamablen Europawahl, stark geschwächt. Übrig bleiben eigentlich nur noch marginale Grüppchen und Spinner. Ihre zu erwartende Gräuelpropaganda soll mit den Garantien der EU widerlegt werden. Aber die irischen Stimmbürgerinnen sind ohnehin kaum mehr empfänglich für riskante Manöver oder scholastische Rechthabereien. Jetzt will man sich wieder ins Glied einreihen und Konformität signalisieren. Insofern wird im nächsten Referendum tatsächlich eine andere Frage beantwortet werden.
In der Königsklasse im Autorennsport, in der Formel 1, rumort es derzeit. Der Streit zwischen den Formel 1-Teams und dem Veranstalter, dem Automobilweltverband FIA, im Hinblick auf die nächste Saison, spitzt sich weiter zu. Es droht eine Spaltung. Die Teams wollen nun eine eigene Rennserie als Konkurrenz zur Formel 1 aufziehen. Michel Schönbächle.
Hauptstreitpunkt zwischen dem Weltverband und der Teamvereinigung ist die Budget-Obergrenze. Der Weltverband beschloss Ende April, dass die Rennställe der kommenden Saison mit einem Budget von je rund 70 Millionen Franken auskommen müssen. Viele Rennställe liefen gegen diese neue Bestimmung Sturm, sagt SF-Formel-1-Experte Michael Stäuble.
Teams wie Ferrari oder auch BMW Sauber, die beschäftigen doch bis 1000 Leute. Und wenn man da eine Budgetobergrenze von 70 Millionen Schweizer Franken einführen würde, dann müssten die über kurz oder lang mindestens die Hälfte ihres Personals entlassen. Und diese Lösung wäre einfach inakzeptabel für diese Werke.
Nun droht die Teamvereinigung mit der Bildung einer eigenen Formel-1-Serie. Ferrari, BMW Sauber, Brown GP, Toro Rosso und vier weitere Rennställe würden sich von der aktuellen Serie abspalten. Für die jetzige Serie wäre dies verheerend.
gibt im Moment zwei Teams aus der jetzigen Formel 1, die dabei wären. Bei dieser neuen Formel 1, das wäre Force India, die sind allerdings in finanziellen Schwierigkeiten. Dann Williams, lauter unbekannte Teams. Dann die Fahrer, die haben sich auch eher für die Piratenserie natürlich verpflichtet.
Mit der neuesten Drohung der Rennstelle dreht der Streit nun eine weitere Runde. Michael Stäuble glaubt, dass eine Trennung für den Formel 1-Sport vor allem Nachteile bringt.
Das hat es ja schon oft gegeben, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Da gab es auch eine Trennung der beiden größten Monoposto-Serien. Und das hat dazu geführt, dass dann eigentlich beide von der Bedeutung her eindeutig zurückgestuft wurden. Also eine solche Trennung ist im Normalfall immer ein Verlust für beide Seiten.
Die Streitigkeiten dauern also an, wenn es nicht zu einem Crash mit Totalausfall kommen soll, sind die beiden Seiten gut daran gehalten, eine Einigung zu finden. Ob es tatsächlich dazu kommt, bezweifelt Michael Stäuble.
So verhärtet, wie die Fronten jetzt sind, sieht es überhaupt nicht danach aus. Aber man muss doch sagen, wenn die Vernunft siegt, dann wird es eben doch noch einen Kompromiss geben. Es wäre das Beste.
Ursprünglich wollte die FIA heute die Starterliste für die nächste Saison veröffentlichen. Im Moment sind erst 5 Rennställe angemeldet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.